Ich glaube, in Deutschland hat bisher relativ viel damit zu tun gehabt, dass wir ein, sagen wir mal, sehr enges Risikoverständnis haben. Also ich glaube, unser Risikoverständnis ist sehr fokussiert auf Wertschwankungen, auf dieses eigentlich ja sehr unwahrscheinliche Risiko des Totalverlustes. Also wenn man professionell investiert, ist das extrem, extrem unwahrscheinlich, weil man halt entsprechend diversifiziert. Es ist überhaupt nicht fokussiert auf das Risiko des schleichenden Wertverlustes durch Inflation. Ja, was angesichts der Historie eigentlich auch interessant ist. Und die Leute glauben, dass sie etwas Sicheres tun, indem sie ihr Geld in nicht schwankenden Einlagen haben, aber sie tun damit etwas extrem Sicheres auf der anderen Seite und das ist, dass sie über Zeit Geld verlieren.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI und heute auch Investmentthemen von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und ich habe jetzt bei mir den Christian Schneider-Sickert. Und in der Vorbereitung war ich ganz begeistert, denn da standen so viel spannende Ansätze drin. Das ist eigentlich viel zu viel für nur eine Folge. Christian ist der Gründer und CEO von Liquid. Und Liquid ist ein, ich sag mal, führender, bankenunabhängiger, digitaler Vermögensverwalter. Und sagt so ein bisschen, wir sind das digitale Family Office, bieten wohlhabenden Privatkunden so ein bisschen Zugang zu Anlagestrategien, die vielleicht gar nicht so einfach zu kriegen sind. Und hat aber jetzt auch ein neues Produkt gestartet und das ist, glaube ich, der nennt sich NXT oder wahrscheinlich Next ausgesprochen. Und darin kann man dann auch sozusagen fast für mich erreichbar ab 10.000 Euro investieren. Und ich habe mir so ein bisschen durchgelesen, was der Christian alles so gemacht hat. Habe da irgendwie gesehen, er hat in Harvard studiert, Oxford, Eton, war Ruderer, habe schon überlegt, wie meine Einstiegsfrage leitend sein könnte. Aber ich frage den Mensch, bist du sozusagen mit dem Investment, erfolgreichen Investment-Löffel im Mund geboren? Aber ich guck mal, wie provokant ich hier den Einstieg schaffe. Erstmal herzlich willkommen, Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich ein bisschen über euch erfahren darf.
Ja, danke für die Einladung, Christoph.
Ja, ich habe schon gesagt, du hast eine super interessante Ausbildung genossen, hast auch einen super interessanten Werdegang. Ich möchte mit dir über das Produkt, über das Anlegen sprechen, aber auch so ein kleines bisschen, wie früh hast du gemerkt, Geld vermehren, das finde ich total super und das liegt mir auch.
Extrem spät. Und damit bin ich auch in gewisser Weise ein bisschen bei den meisten von unseren Kunden, glaube ich. Also mein Werdegang, mein Vater würde sagen, ich habe nichts wirklich gelernt, weil er Arzt ist und Ärzte haben ja was Richtiges gelernt. Aber mein Werdegang hat ja mich im Grunde genommen durch verschiedene unternehmerische Herausforderungen dann auch in die Medien geführt über viele Jahre. Ja. Und wie ich eigentlich zum Investieren kam, war, wie gesagt, wie auch viele von unseren Kundinnen eigentlich dahin kommen, dass man in was immer man macht, und in meinem Fall waren das halt hauptsächlich die Medienindustrie, weil man hart arbeitet und sich anstrengt, vielleicht dann über Zeit ein bisschen erfolgreicher ist als der Durchschnitt und im Ergebnis dann vielleicht auch den einen oder anderen Euro so ein bisschen beiseite gelegt hat. Ich habe mich aber eigentlich nie für das Thema Geld an sich, Anlegen an sich wirklich interessiert. Also ich war nicht jemand, der gesagt hat, wie cool, ich kann jeden Abend irgendwie am Computer sitzen und in der Börse recherchieren, an der Börse investieren, sondern ich war eigentlich jemand, für den sich das Geld dann so ein bisschen ergeben hat, als Ergebnis von dem, wo meine eigentliche Passion lag. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis, also nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Leuten in ähnlicher Situation halt erlebt, dass ich damit nicht alleine war, dass es viele Leute gibt, die einfach eine Passion haben für das, was sie tun, im Ergebnis halt ein bisschen Geld ansammeln, aber im Grunde genommen dann selber nicht motiviert sind, damit was zu machen und dann so ein bisschen vor der Wahl stehen, Mensch, wem übergebe ich das denn, dieses Thema denn jetzt und wem vertraue ich und vor allen Dingen, wer agiert auf demselben hohen Niveau und mit demselben hohen Anspruch in dem Bereich Geldanlage, den ich an mich selbst in meinem Bereich, sei das Medien, sei das Architektur, sei das whatever, an mich selbst habe. Und da habe ich damals natürlich dann das Sammelsurium an Optionen, das man so hat, von irgendwelchen Banken an der Ecke zu irgendwelchen Fondslösungen bis zu Vermögensverwaltern und vielleicht Privatbanken, die an mir damals nicht so wirklich interessiert gewesen wären, angeschaut und habe gesagt, Mensch, so richtig passt das alles nicht zu mir und so richtig modern ist das an vielen Stellen auch nicht und kam deswegen dann halt mit dem Konzept für Liquid. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, investieren war für mich eher ein Spätzünder beim Thema Investieren.
Die typischen Anlagetickets, die man bei Liquid ziehen muss, sind wahrscheinlich ab sechsstelliger Bereich.
Ja, also wir haben, das ist jetzt wirklich nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach auch so ein bisschen eine Frage, für wen möchte man sein Produkt bauen? Also wir haben uns von Anfang an eigentlich so ein bisschen fokussiert auf die Leute, die zwischen Bank an der Ecke und Privatbank fallen. Also Leute, die im Ergebnis von dem, was sie machen, dann irgendwann an einen Punkt gekommen sind, wo sie sagen, Mensch, also das, was mir die Sparkasse an der Ecke bietet, reicht mir vielleicht nicht mehr. Aber ich bin entweder aufgrund meines Vermögens oder vielleicht auch aufgrund des Habitus, der mit dem ja oft auch verbunden ist, bin ich ein Typ, der irgendwie in eine klassische Privatbank seit 1400 irgendwas geht. Und das ist so ein bisschen die Zielgruppe. Also wenn du es in Euros ausdrücken würdest, sind das Leute, die, sagen wir mal, zwischen 100.000 und 2-3 Millionen zu investieren haben. Aber es sind vor allen Dingen Leute, die mitten im Leben stehen, auch unsere Wirtschaft so ein bisschen nach vorne treiben und in dem Sinne auch ja, auf der einen Seite, wie ich gesagt hatte, hohe Ansprüche an sich selbst und ihr Umfeld haben, auf der anderen Seite aber so das Gefühl haben, dass sie auf der Investmentseite oft noch nicht so richtig bedient sind, beziehungsweise waren, bevor es uns gab.
Wahrscheinlich fragst du nicht jede Person oder jeden Anleger bei euch persönlich, aber wenn du schätzen müsstest, wie viele davon haben sich das anzulegende Geld selbst erarbeitet durch Arbeit und wie viele davon haben irgendwie schon so einen Teil angelegt bekommen gehabt und haben jetzt auch so die Freiheit einfach zu sagen, okay, jetzt gebe ich das weiter und jemand anderes kann sich vielleicht um die Vermehrung kümmern. Kann man irgendwie sagen?
Ich würde schon sagen 90% selbst verdient. Wobei das
wirklich?
Wobei das ganz interessant ist, was jetzt natürlich, die Frage werde ich wahrscheinlich aber in ein paar Jahren vollkommen anders beantworten, weil was ja jetzt auf uns zukommt, ist ja die große Vererbungswelle. Also das ist ja auch so ein interessanter Trend im Finanzmarkt, dass wir jetzt einen riesen Generationswechsel vor uns haben, wo das ganze Geld, was quasi auch von unseren Eltern, Großeltern in der Nachkriegszeit auch hier in Deutschland aufgebaut wurde, jetzt vererbt wird. Das heißt, also ich glaube, wir sind eigentlich jetzt davor, dass wir in Zukunft eine Generation haben werden, die auf der einen Seite relativ jung ist, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich von zu Hause mehr mitbekommen wird, als es in der Vergangenheit traditionell der Fall war. Es gibt natürlich Ausnahmen. Klar, wir haben auch Erben, wir haben auch Unternehmer, die vielleicht in der dritten Generation ihre Unternehmen treiben. Aber in meisten Fällen ist das Geld selbst verdient, absolut.
Ja, super interessant. Ihr habt, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, 3,5 Milliarden Euro under Management. Ist das eine aktuelle Zahl?
Ja, ein bisschen über 4 jetzt, ja.
Bisschen über 4, nicht schlecht. Ihr seid gut 100, 110 Mitarbeitende?
Mhm. In Berlin und München.
Wie teilt sich das ungefähr auf? Was sind so die typischen Aufgaben, die am häufigsten, am regelmäßigsten
machen? Ja, die großen Teams sind, also unser Modell ist ja, dass wir hybrid arbeiten. Also wir haben ja nach hinten ein vollkommen digital aufgestelltes Produkt. Wir haben aber auch natürlich die Möglichkeit, mit echten Menschen am Telefon zu sprechen oder sich auch zu treffen. Das heißt, unsere großen Teams, wenn du willst, vielleicht nicht ganz überraschend, größte Team ist Engineering und Digitalprodukt, also die Leute, die wirklich unsere Plattform bauen. Dann haben wir ein großes kundenfokussiertes Team. Das sind Leute, die sich entweder um Neukunden kümmern oder um Bestandskunden oder auch um Serviceanfragen. Dann haben wir ein kleines, aber sehr, sehr gutes Investmentteam, das gemeinsam mit unseren Partnern die ganzen Investmentthemen stemmt. Und dann sind so die üblichen Funktionen, die du erwarten würdest, Marketing, Finance, People etc. pp.
Wie kommt ihr an die Deals?
Wir sind exklusiv digital unterwegs, was die Kundenakquise angeht. Du meinst es auf der Kundenseite oder auf der Investmentseite?
Auf der Investmentseite.
Auf der Investmentseite. Auf der Investmentseite arbeiten wir eigentlich in allen unseren Bereichen mit Partnern. Du hast es auch in deiner Intro gesagt, dass wir in gewisser Weise so Ähnlichkeiten haben mit einem Family Office. Also Family Offices sind ja quasi so spezialisierte Investment Offices, die für sehr große mittelständische oder noch größere Familien das Geld investieren. Und was die generell machen, ist, dass sie zwar Investmentteams haben, aber dann sagen, dass sie für verschiedene Anlageklassen, für verschiedene Investmentarten mit Spezialisten zusammenarbeiten, die in diesem Segment einfach seit 20, 30 Jahren unterwegs sind und sich dort richtig auskennen. Und so ähnlich machen wir es. Also wir haben unser eigenes Investmentteam, das die Partner auswählt, das auch unsere Portfolioentscheidungen mittrifft. Aber wir arbeiten, schönes Beispiel ist vielleicht Venture Capital, in jedem Unterbereich dann mit jemandem zusammen, den wir global sourcen, der in dem Segment, um das es geht, Beispiel Venture Capital, halt eine lange Historie hat, Zugang zu den besten Deals oder zu den besten Investments hat und vor allen Dingen, das ist uns immer sehr wichtig, bereit ist, unseren Kunden genau dieselben Konditionen zu geben, wie sie bisher nur sehr großen Anlegern im 1, 2, 3, 4-stelligen Millionenbereich offenstanden. Das heißt also, um vielleicht Venture Capital auch als Beispiel zu nehmen, dort arbeiten wir mit einem Unternehmen aus Oxford. Das ist ursprünglich selber eigentlich ein Family Office gewesen. Die sind darauf spezialisiert, seit 30 Jahren nur mit und in die großen US Silicon Valley VC-Fonds zu investieren, haben deswegen ein Netzwerk, was wir realistisch nie selber aufbauen könnten, haben eine Historie, die es uns viele, viele Jahre dauern würde aufzubauen und haben halt eine Expertise, auch durch die verschiedenen Marktphasen, die es ja in jeder Anlageklasse auch gibt, die ihnen einfach eine Erfahrung, eine Perspektive gibt, die beim Investieren auch extrem wichtig ist. Und so ähnlich machen wir es auch in anderen Anlageklassen. Also die Idee ist eigentlich so ein bisschen, wie es so schön heißt, best in class zu arbeiten. Also dass wir für die verschiedenen Anlagestrategien, für die verschiedenen Anlageklassen mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten.
Wie viel Prozent eures Marktes ist Deutschland, also an den Kunden?
Wir sind 100% deutsch momentan. Also wir könnten von der Regulatorik her, könnten wir international aktiv sein, aber wir haben uns jetzt die letzten Jahre vollkommen auf Deutschland fokussiert, haben natürlich Deutsche im Ausland, aber es ist ein rein deutschsprachiges, deutschlandfokussiertes Angebot aktuell.
Ich habe letzte Woche gelesen, es gibt glaube ich gut 5000 deutsche Individuen, die superreich sind, glaube ich, über 100 Millionen haben oder so. Mhm. Wie groß ist dein Markt an potenziellen Kunden, die eigentlich genau sowas suchen, was ihr anbietet?
Das ist ja wahrscheinlich das ist größer, als man denkt. Ah. Also wir sagen immer, ja, dass es ungefähr so 15% der Haushalte sind in Deutschland, die für uns relevant sind. 54
Millionen Haushalte oder so?
Genau, ja.
7,5 Millionen Haushalte sind relevant für euch, also könnten
ja,
bei euch
weil
investieren.
Es ist in Deutschland, wenn man sich das Investmentbild in Deutschland anschaut, ist interessant. Also es ist in Deutschland leider konzentrierter, als man denkt. Also es ist der Gini-Koeffizient in Deutschland ist höher, als wir es so vielleicht vom Selbstverständnis erwarten würden. Also eine ungleichere Gesellschaft.
Was für ein Koeffizient?
Der Gini-Koeffizient, der misst ja die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft. Also wie gleich oder ungleich ist das Vermögen verteilt? Und da ist eigentlich immer so ein bisschen das Vorurteil, das ist in Skandinavien ist der extrem niedrig, weil es sehr egalitär ist und in Entwicklungsländern ist es extrem ungleich. Aber auch Deutschland ist da nicht so ungleich. Nicht so gleich verteilt, wie man es denken würde. Mhm. Und es gibt aber sehr, sehr breite Bevölkerungsschichten, die über die Jahre halt doch gewisse relevante Vermögen aufgebaut haben. Das ist noch regional relativ ungleich verteilt. Also man sieht in den Vermögenskarten von Deutschland, sieht man immer noch so ein bisschen auch jetzt x Jahre später noch so ein bisschen die deutsche Teilung, genau. Aber in Summe ist das eine viel größere Schicht an Leuten, als man vielleicht erwarten würde.
Gibt es, weiß nicht, ob du es gerade im Kopf hast, aber diese Ost-West-Teilung auch gerade im Immobilienbesitz ist, sieht man im Grunde die Grenzen alle noch. Und ein guter Freund von mir, der aus dem Osten stammt, der sagt, guck mal Christoph, daran sieht man ja die Ungleichheit. Und ich habe ihn gefragt, ja, aber wie viel davon ist denn auch die Anzahl derer, die im Westen sagen, ich will mir eine Immobilie kaufen, ist die von sich aus höher, sodass das auch einfach immer weitergetragen wird. Also muss da auch so eine Art Motivationskampagne im Osten passieren, dass mehr Leute sagen, ich kaufe mir eine Immobilie. Oder ist das 100% nur äußere Umstände, die dazu führen, dass auch jetzt 30 Jahre später kaum oder viel weniger Menschen im Osten eine Immobilie haben? Ist aber eine sehr spezielle Frage. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast.
Ja, doch. Ich glaube, weil beim Investieren generell geht es aus meiner Sicht auch viel über gelerntes Verhalten. Und ich glaube, wir als Deutsche haben investieren anders als andere Länder nicht gelernt. Wir lernen es nicht von klein auf. Wir kriegen es auch nicht so ein bisschen obstruiert vielleicht, bisher zumindest wird es hier nichts sehr ändern, indem es auch offizielle und staatlich geförderte Arten der Altersvorsorge gibt, die auch kapitalmarktbasiert sind. Das ist zum Beispiel in England ganz anders, wo ich aufgewachsen bin, ist es in den USA ganz anders. Und da lernt man natürlich auch schon mit ganz kleinen Beträgen schon relativ früh, dass man investieren kann und dass man investieren sollte, um langfristig Vermögen aufzubauen. Und ich glaube, das ist ein generell ein deutsches Problem. Und da könnte ich mir vorstellen, da habe ich jetzt keine Daten zu, dass das natürlich dann in den neuen Bundesländern noch ausgeprägter ist. Also wir haben es im alten Westen, würde ich sagen, schon nicht wirklich gelernt. Und es ist ja dann wahrscheinlich keine Überraschung, wenn es dann in Ostdeutschland nochmal eine zusätzliche Hürde gibt. Und man sieht es auf jeden Fall weiterhin auch in den Vermögenszahlen. Das andere ist natürlich auch reine Mathematik. Ich meine, viele Ostdeutsche haben natürlich dann in 89 mit deutlich geringerem Startkapital angefangen, als es in Westdeutschland zu dem Zeitpunkt schon der Fall gewesen wäre.
Du hast, glaube ich, gesagt, die Deutschen sind auch im Investieren eher nur mittelmäßig, weil du hast eben schon erwähnt, das Sparbuch ist immer noch gesetzt. Gibt es Länder, Märkte, Kulturen, wo du sagst, da klappt das über Generationen schon besser, oder das wäre toll, falls sich diese Eigenschaft politisch, wirtschaftlich, kulturell hier auch so ein bisschen mehr festsetzt?
Ja, es gibt viele Beispiele, und die sind dann, denke ich, kulturell manchmal vergleichbarer und manchmal weniger vergleichbar. Also ich glaube, Vergleiche mit den USA sind immer schön und gut, aber das ist natürlich schon eine sehr, sehr andere Kultur. Aber auch innerhalb von Europas gibt es Länder in Skandinavien, gibt es Länder wie England, gibt es auch Länder wie Holland, wo das Investieren also deutlich gelernter ist. Ich glaube, in Deutschland hat bisher relativ viel damit zu tun gehabt, dass wir ein, sagen wir mal, sehr enges Risikoverständnis haben. Also ich glaube, unser Risikoverständnis ist sehr fokussiert auf Wertschwankungen. Unser Risikoverständnis ist sehr fokussiert auf dieses eigentlich ja sehr unwahrscheinliche Risiko des Totalverlustes. Ja, also dass man sein Geld in irgendetwas investiert und dann ist es ganz futsch. Also das ist, wenn man professionell investiert, ist das extrem, extrem unwahrscheinlich, weil man halt entsprechend diversifiziert. Es ist überhaupt nicht fokussiert auf das Risiko des schleichenden Wertverlustes durch Inflation. Ja, was angesichts der Historie eigentlich auch interessant ist, weil die Leute glauben ja, sie tun etwas Sicheres, indem sie ihr Geld, und das gilt genauso für Leute mit größeren Vermögen wie für kleinere Vermögen, die Sparquote, die Sparbuchquote in Deutschland ist extrem hoch. Und die Leute glauben, dass sie etwas Sicheres tun, indem sie ihr Geld in nicht schwankenden Einlagen haben, aber sie tun damit etwas extrem Sicheres auf der anderen Seite, und das ist, dass sie über Zeit Geld verlieren. Also es ist differenziert und interessant. Ich glaube, dazu kommt, ich hatte schon gesagt, dieses nicht von der Pike auf gelernt haben. Und da muss ich sagen, finde ich die Vorstöße jetzt auch der aktuellen Regierung, was jetzt nächstes Jahr das Altersvorsorgedepot angeht oder auch die fürchterlich benannte Frühstartrente für Kinder. Also ich finde den Namen sehr spießig, aber die Idee, dass man auch schon Kinder im Grunde genommen ihre eigenen Depots gibt, selbst wenn das dann vergleichbar kleine Summen sind, finde ich genau das, was man eigentlich tun muss, um diese Selbstverständlichkeit des Investierens, wie sie es in den USA mit den 401ks oder in England mit den ISAs, NISAs gibt, schon früh fördert. Also ich bin da grundsätzlich optimistisch, dass sich das wahrscheinlich relativ langsam aber anfängt zu ändern.
Spannend. Du hattest, glaube ich, die nordischen Länder erwähnt, und ich habe neulich was gelesen, was ich erstmal so hingenommen habe. Die meisten nordischen Länder, wenn man sich mal die Flaggen anguckt, dann haben die alle ein Kreuz, also sind viele irgendwie christlichen Ursprungs. Und da wurde erklärt, dass lustigerweise katholische Kulturen eher weniger wirtschaftlich kapitalistisch orientiert sind, weil in der katholischen im katholischen Glauben eher gesagt wird, lieber für die Kirche, für die Gemeinde da sein, sich selbst nicht zu sehr herausnehmen, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, passt eher zum katholischen Glauben, während im christlichen, evangelischen Glauben so ein bisschen mehr Risiko und in diesem Leben, es kann sich jetzt schon während des Lebens zeigen, ob der liebe Gott einen gern hat, indem er einem zum Beispiel Reichtum schenkt, und sich da der kapitalistische Risiko-Investment getriebene Gedanke viel einfacher durchgesetzt hat als im katholischen Glauben. Wie gesagt, hatte ich erstmal so zur Kenntnis genommen, aber fand ich sehr spannend.
Interessant, wobei das Gegenargument natürlich wäre, ist, dass viele von den auch mittelständisch wirklich erfolgreichen Gegenden in Deutschland natürlich auch katholisch geprägt sind, nicht? Also wäre mal interessant, das zu untersuchen, wie sich das verhält.
Ja, ich hatte da kurz danach recherchiert, und es gibt schon globaler Süden, der katholisch ist, hat ganz andere finanzielle geschichtliche Abläufe hinter sich als bei uns. Und bei uns ist es dann eher natürlich mit der Industrialisierung gekommen. Da war die ganze Aufklärung schon da. Das ist schon alles noch relativ jung. Aber wenn man mal so über die letzten 500 Jahre guckt, zumindest, fand ich das ganz interessant. Aber ich habe es auch, fiel es mir nur ein, weil du irgendwie erwähnt hattest, die Nordics sind ganz gut. Toll. Super, super spannend. Jetzt habt ihr auch das Produkt Next oder NXT. Ich glaube, seit 2 Jahren. Mhm. Ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Wie groß, wie wichtig ist das gerade für Liquid?
Naja, also da muss ich vielleicht einen Schritt zurückgehen. Also wir haben uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Kunden erlauben, so zu investieren wie die ganz Großen. Und da fragt man sich natürlich, was machen die ganz Großen eigentlich anders als die weniger Großen? Und das sind so 2, 3 Sachen im Kern. Das eine ist, dass sie beim Investieren an den Aktienmärkten, die wir alle kennen, halt deutlich strategischer, systematischer, weniger emotional vorgehen. Ist ja auch ein bekanntes Thema, dass beim Investieren an der Börse man sich oft selbst der größte Feind ist, weil die Emotionalität halt reinspielt. Sie nutzen dann, hatte ich vorhin schon erwähnt, Experten für verschiedene Bereiche. Und dann ist ganz konkret ein großer Unterschied, dass sie viel, viel breiter investieren als die meisten von uns und dass für sie die sogenannten Private Markets, also die nicht börsennotierten Unternehmen und Investitionsmöglichkeiten eine sehr wichtige Rolle spielen. Also so ein typisches Family Office investiert irgendwo zwischen 20% und 40% seines Geldes abseits der Börse. Da ist wahrscheinlich der bekannteste Bereich Private Equity. Das sind ja nicht börsennotierte Unternehmen, die oft im Mittelstand dann aktiv sind, die von spezialisierten Fonds eingekauft werden und weiterentwickelt werden. Und das war eine, oder ist auch Venture Capital, fällt da auch mit rein. Das sind Anlageklassen, die historisch aus regulatorischen anderen Gründen immer nur sehr, sehr großen Vermögen offen standen. Und die haben dann halt, wie gesagt, nicht kleinen Teil ihres Vermögens auf diese Anlagen allokiert, aber das war für kleinere Investoren bisher nicht möglich. Diese Anlageklassen haben über lange, lange Zeiträume gut performt. Sie haben es gibt, glaube ich, ganz gute strukturelle Gründe, warum sie oft besser performt haben noch als die Aktienmärkte, wobei die ja wohlgemerkt auch in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind. Sie sind traditionell in einem diversifizierten Portfolio auch so ein bisschen so ein Stabilitätsanker. Also die korrelieren, wie man so schön sagt, also sie bewegen sich nicht gleich mit den Aktienmärkten und deswegen sagen große Vermögen, dass sie gerne so einen Private Markets Anteil im Portfolio haben, weil das Gesamtportfolio halt auch stabilisiert. So. Bis vor einigen Jahren war das, wie gesagt, eine Sache für Family Offices, für sehr, sehr vermögende Menschen. Dann haben wir eigentlich schon seit unserer Gründung in 2016, 2017, haben wir das ein bisschen demokratisiert, indem wir in Zusammenarbeit mit Spezialisten in den Bereichen das schon ab 200.000 Euro investierbar gemacht haben. Und jetzt gab es kürzlich von der EU vor 2 Jahren eine neue Initiative, die ich eigentlich auch kulturell sehr gut fand, dass das Investieren in die Realwirtschaft, in diese privat gehaltenen Unternehmen und Projekte auch einem breiteren Anlegerkreis geöffnet werden sollte. Und das sind die sogenannten LTIFs, die dann eingeführt wurden, also European Long-Term Investment Funds. Und die sind ab deutlich kleineren Beträgen, also bei uns sind es 20.000 Euro oder 10.000 Euro mit Sparplan, dann investierbar. Und die Hoffnung der EU ist, glaube ich, dass damit, das ist ja auch ein bekanntes Thema, was ihr sicher auch schon beleuchtet habt, dass damit dann auch diese Investitionslücke in die Realwirtschaft, die ja in Europa auch im Vergleich zu Amerika ein großes Thema ist, adressiert werden soll. Also ich glaube, das treibt so ein bisschen die EU dabei. Aber für Anlegende heißt es, dass jetzt Anlageklassen, die lange nicht zugänglich waren, zunehmend zugänglicher auch für kleinere Tickets werden. Und das ist bei uns, du hast es erwähnt, diese Next-Produktlinie. Das bieten wir in Private Equity, also im Grunde genommen schon etablierten Unternehmen, die noch erfolgreicher gemacht werden sollen. Das bieten wir in Venture Capital. Das bieten wir in Private Debt. Das sind private Finanzierungen an dieselben Unternehmen. Und das bieten wir auch in Infrastruktur, wo halt wirklich in die Infrastruktur von Brücken, Flughäfen bis zu Datencentern investiert wird.
Bei den LTIFs sind wahrscheinlich auch, weil es kleinere Einlagen sind, die Gebühren etwas höher, ne? Ich glaube, oft schon irgendwie über 2,5% und dann teilweise noch Performance-Gebühren, ne?
Interessanterweise nicht. Also das ist auch so ein Missverständnis, was ich oft höre. Es ist in der Tat so, dass Private Markets auch für richtige Großanleger, also auch wenn du mit 10, 20, 30 Millionen kommst, ist ein Investment in Private Equity oder ein Investment in Venture Capital deutlich teurer als ein Investment in ein ETF. Also während du auch als Profi-Anleger für einen ETF dann halt deine 10, 20 Basispunkte zahlst du ohne Wenn und Aber eigentlich für einen Private-Equity-Fonds immer eine 2%ige typischerweise Verwaltungsgebühr plus eine Erfolgsbeteiligung von ungefähr 20%. Das heißt also 20% des Gewinns, den du über gewisse Mindestgrenzen hinaus dann einfährst, geht an die Fondsgesellschaft. Wenn du als Family Office einen Dachfonds investierst, was viele Family Offices machen, redest du wahrscheinlich von einer Kostenquote dann so von 2,5 bis fast 3%. So, das hört sich erstmal wahnsinnig viel an, wird aber auch von Profi-Investoren akzeptiert, weil halt in diesen Anlageklassen die Investment Manager, mit denen du investierst, was vollkommen anderes machen, als es vielleicht ein Verwalter von einem ETF-Fonds macht. Also ein Verwalter vom ETF-Fonds setzt diesen einmal auf, ist alles hochskalierbar, hochautomatisierbar und deswegen auch richtigerweise extrem günstig. Und wir lieben ETFs auch im liquiden Markt über alles. In Private Equity ist es oder Venture Capital ist das Gleiche, ist es aber so, der Manager hat ja eine viel, viel aktivere Rolle mit dem, was er in seinem Portfolio macht, als es ein Manager im, sagen wir mal, ETF-Bereich hat. Das heißt, es macht ein Private Equity Manager, der identifiziert Unternehmen, die Potenzial haben, der entwickelt diese dann weiter über viele Jahre. Ist auch ein ganz wichtiger Teil der Wertschöpfung in Private Equity, dass Unternehmen nicht einfach gekauft, gehalten und verkauft werden, sondern Unternehmen werden gekauft, dann mit einer klaren Investmentthese weiterentwickelt und irgendwann verkauft. Und dafür nehmen die halt, wie gesagt, auch für Profis höhere Gebühren und das spiegelt sich dann auch in diesen LTIFs wieder. Ich würde sagen, wenn man eine klassische, sagen wir mal, Dachfondskonstruktion, in die auch ein Family Office investieren würde, mit einem LTIF vergleicht, ist das kostenseitig gar nicht groß unterschiedlich. Aber das sehe ich genauso. Also du hast da schon so ein bisschen Sticker-Schock, wenn du vielleicht aus der ETF-Welt kommst und dann auf einmal siehst, wow, dieser Fonds kostet 2,5% plus Erfolgsprämie. Das Interessante ist für die Manager selbst, weil wir haben natürlich auch mit vielen Private Equity und Venture-Investoren zu tun, ist diese Verwaltungsgebühr eigentlich gar nicht das, was sie interessiert. Also die ist historisch eigentlich so eine Gebühr, die dir hilft, deine laufenden Kosten, die du natürlich auch bei der aktiven Verwaltung von so einem Unternehmensportfolio dann hast, zu tragen. Wo die Manager eigentlich generell darauf fokussiert sind, ist genau diese Erfolgsbeteiligung. Und das finde ich persönlich an dieser Anlageklasse eigentlich ganz spannend, weil du hast schon so ein gewisses Alignment, dass du weißt, der Manager ist darauf fokussiert, am Gewinn, beteiligt zu sein und dieser Gewinn fällt aber natürlich auch nur für ihn an, wenn er für dich anfällt. Meistens ist es so, dass du als Investor sogar noch so eine Vorzugsrendite hast. Das heißt also, dir muss zuerst x Prozent zurückgezahlt werden, bevor der Manager überhaupt seine Erfolgsbeteiligung bekommt. Also es ist ohne Frage, diese alternativen Anlageklassen sind vergleichsweise teuer. Aber sie haben auch, glaube ich, ein Alignment oder einen Anreiz, eine Anreizstruktur, die langfristig gar nicht so uninteressant ist, weil die Jungs und Mädels halt nur verdienen, wenn du auch verdienst.
Was kann ich mir ungefähr vorstellen für eine jährliche Rendite in Prozent und wie illiquide bin ich dann? Wie lange ist mein Geld weg, falls ich in so einem LTIF zum Beispiel investieren?
Ja, bei den gute Frage. Also bei den LTIFs, und das ist auch eine Innovation, die helfen soll, das Ganze ein bisschen breiter vermarktbar zu machen. Die LTIFs sind alle semi-liquide. Das heißt, also sie sind nicht liquide wie eine Aktie, dass sie jeden Tag verkauft wird. Genau. Dass sie jeden Tag verkauft werden kann, aber, und das hängt so ein bisschen von den LTIFs ab, die sind meistens monatlich oder quartalsweise handelbar. Also bei uns ist es so, dass wir generell eigentlich bei allen unseren LTIFs den monatlichen Handel möglich machen. Das heißt, es gibt einmal im Monat eine Preisstellung, es gibt dann einmal im Monat entweder einen Verkauf zurück an den Fonds selbst oder die Möglichkeit, dass eintretende Anlegende von austretenden Anlegenden verkaufen. Das heißt also, monatlich ist ungefähr die Frequenz. Was aber noch wichtiger ist, Christoph, das sind Anlageklassen, wo man schon einen mittelfristigen Horizont haben sollte. Also man muss sich immer überlegen beim Anlegen, in meiner Meinung, in was investiert man eigentlich? Und wenn man in ein Portfolio aus Mittelstandsfirmen investiert, dann braucht es kein Genie zu verstehen, dass es natürlich dann ein paar Jahre braucht, bis diese wirklich dann auch im Wert gestiegen sind. Das heißt, ich würde sagen, das Renditepotenzial dieser Anlagen auszuschätzen, würde ich persönlich vom Anlagehorizont von 4 bis 5 Jahren ausgehen. Das heißt nicht, dass es für 4 bis 5 Jahre gebunden ist, aber das ist ein bisschen, was man im Hinterkopf haben sollte. Und dann ist eine Rendite von über 10% absolut machbar. Also das ist auch historisch. Pro Jahr auf jeden Fall. Und das ist auch eine nach allen Kosten. Das ist dann je nach Unteranlageklasse. Im Infrastruktur ist es ein bisschen geringer, in Private Equity ist es ein bisschen höher. Aber das ist auch historisch eigentlich das Level, auf dem diese Anlageklassen nach allen Kosten mindestens delivered haben. Und beim LTIF beinhaltet das schon die Tatsache, dass die LTIFs meistens auch eine Cashquote haben. Das heißt, traditionelle Private Equity würde man wahrscheinlich sagen, sind 15% plus pro Jahr möglich. Wenn man eine Cashquote drin hat, hat die natürlich eine kleinere Rendite. Von daher sagen wir immer so 10-12% ist, glaube ich, jetzt beim Private Equity LTIF mittelfristig absolut schaffbar.
Spannend. Ihr habt, glaube ich, auch Geld aufgenommen, irgendwie um die 150 Millionen Euro, zuletzt irgendwie 102 Millionen Euro oder so, vor ein paar Jahren. Dann kamen auch Investoren und sagten, oder du hast dann gesagt, Mensch, klappt so gut, bin jetzt profitabel. Und da haben die Investoren gesagt, ah, sei mal lieber nicht profitabel, sondern nimm mal das ganze Wachstum mit. Falls das so stimmt, wie ich das zusammengefasst habe, was war deine erste Reaktion, als du das Feedback bekommen hast?
Ja, es ist interessant, weil das ist immer ein Spannungsfeld. Also wir haben ja in gewisser Weise so typische Digital Economics, dass du im Grunde genommen, je mehr Neukunden du reinbringst, desto mehr Verluste hast du an Tag 1, weil es natürlich so ist, dass ein Kunde erstmal Akquisitionskosten, Onboardingkosten etc. mit sich bringt. Und das ist ein Modell, was natürlich zum Beispiel auch im traditionellen Private Banking, sagen wir mal, genauso ist im Kern, aber es ist natürlich nicht so verstanden, weil die halt nicht mit digitalem Marketing arbeiten etc. Das heißt also, da muss man, wenn man Investoren gerade auch vielleicht aus der alten Finanzwelt, die wir teilweise bei uns drin hat, muss man diese ganze Dynamik erstmal erklären. Und dann ist es natürlich immer ein Spannungsfeld zwischen, wie schnell möchtest du wachsen, das heißt, wie tief darf der Dip sein, um Neukunden zu akquirieren oder vielleicht auch um in deine Plattform zu investieren, und wie schnell möchtest du dann wirklich auf der Break-Even-Linie sein. Und wir haben deswegen intern, das ist glaube ich auch eine ganz gute Metrik, trennen wir immer so ein bisschen zwischen der Akquisitions-Economics, die man ja auch ganz gut vorhersagen kann. Man kauft einen Kunden für X und nach ein paar Monaten ist er dann profitabel, und der grundlegenden Profitabilität des Geschäfts dahinter. Und von daher waren unsere Investoren bisher glücklicherweise immer halbwegs entspannt, wenn wir dann gesagt haben, wir machen noch mal länger Verluste, weil wir halt noch mehr Kundinnen und Kunden überzeugen möchten, zu uns zu kommen.
Ich benutze immer mehr AI, generative KI-Zeug. Hast du das Glück oder das Pech, dass immer mehr Leute dir schreiben und sagen, hier, ich habe das jetzt mal bei Claude Code reingefüttert, was ihr macht, und Claude Code sagt, würdet ihr das machen, würde ich doppelt so viel Geld verdienen, macht das doch mal anders. Also ist diese ganze AI-Geschichte für dich ein Fluch, weil alle Leute jetzt auch immer das Gefühl haben, sie können mit den großen Wörtern um sich schmeißen, und B, setzt ihr KI in der Analyse, im Reporting, in der Risikoabschätzung schon gut ein, und findest du das toll, was da passiert, oder sagst du, das kann mal toll werden, aber noch ist das Handarbeit?
Also ich bin ein riesen Fan und faszinierter Beobachter und Teilhaber an dem, was da jetzt an dem, was da gerade passiert. Interessanterweise sind wir nur als Seitenanekdote. Wir sind auch in fast allen dieser großen KI-Unternehmen für unsere Kunden investiert. Also von den Forbes, ja, cool, AI 50 sind wir, glaube ich, in 35 von denen investiert. Also das heißt, wir haben auch so ein gewisses Eigeninteresse an KI, muss ich sagen. Aber jetzt als Unternehmen finde ich es faszinierend, in welchen verschiedenen Dimensionen es dir erlaubt, einfach nochmal vollkommen anders über Ansätze, über Prozesse nachzudenken. Und dass der Investmentbereich an sich ja nur ein Bereich. Es geht ja auch um Kundenservice. Es geht auch um die ganze natürlich Entwicklung auf der Technologieseite. Bis zu. Und wir sind da also wie wahrscheinlich jeder voll im Gange, also verschiedenste Teile unseres Unternehmens, also wirklich auch nochmal KI first nochmal neu zu denken. Und ich glaube, das muss man auch tun. Ich glaube, man kann nicht sagen, man klatscht die KI irgendwie dran, sondern man muss im Grunde genommen wirklich sagen, also wie würde man vielleicht diesen Prozess, diese Dienstleistung, dieses Angebot nochmal neu denken im Zeitalter von KI. Was deine Frage konkret zum Kundenverhalten angeht, ich denke, gut oder besser informierte Kunden sind immer gut. Ich meine, ich weiß, jeder Arzt hat so ein bisschen Angst in der Vergangenheit gehabt vor dem Patienten, der mit irgendwelchen ausgedruckten Google Searches dann ankommt. Also das ist in meiner Erfahrung auch immer so ein bisschen die Sache, dass das Recherchieren dann eine Einordnung durch die wirklichen Experten natürlich nicht ersetzt. Also ich glaube, man kriegt auch bei KI natürlich dann viele vordergründig plausible Antworten, die vielleicht dann nochmal relativiert und nochmal eingeordnet werden müssen. Aber ich finde das generell eine ganz gute Sache. Ich glaube nicht, dass es die Spezialisierung von Vermögensverwaltern wie uns in gewisser Weise redundant machen wird. Ich glaube, es wird halt nur die Arbeitsweise ändern. Und natürlich setzen wir auch im Investitionsbereich schon KI ein. Ich glaube, wo es ganz spannend werden wird, und da zieht die Industrie noch so ein bisschen hinterher, gerade so auf der operativen Seite. Ich glaube, es wird nach vorne natürlich noch individuellere Anlagelösungen auch ermöglichen. Also ich meine, momentan arbeiten ja viele von uns auch im Digitalbereich mit auch Einordnungen von Kunden, die im Kern, also wir können natürlich viel individueller sein als klassische Banken, aber die sind im Kern ja doch noch relativ statisch. Wir haben zum Beispiel bei uns in der liquiden Vermögensverwaltung haben wir 75 Modellportfolios und im Kern, wenn ein neuer Kunde zu uns kommt, wird er de facto über verschiedenste Algorithmen und so weiter in eins der Modellportfolios eingeordnet, das dann genau zu ihm passt. Aber man kann sich natürlich theoretisch auch 750 oder N Modellportfolios vorstellen, wo dann jedes Portfolio wirklich 100% individuell auf einen Kunden geschnitten ist. Und das ist, glaube ich, eine spannende Vision. Gibt sicher dann auch irgendwann den Punkt, wo der marginale Nutzen für den Investor dann wahrscheinlich nicht mehr so hoch sein wird. Aber ich bin bekennender Fan und treibe auch intern das Thema KI auf jeden Fall in jeder Dimension, die ich kann, nach vorne.
Spannend. Du hattest eben erwähnt, dass ihr bei 35 der 50 AI-Unternehmen vielleicht investiert seid ungefähr. Was hältst du von dem IPO, Anthropic IPO, der jetzt vielleicht irgendwie ansteht?
Ja, ich bin ja natürlich super biased, weil wir sind bei diesen, wohlgemerkt für unsere Kunden, bei diesen Unternehmen fast ausschließlich extrem früh eingestiegen. Das heißt, ich gehöre zu diesen blöden Leuten, die sagen, IPO zum verrückten Preis, ja bitte, weil das bedeutet einen guten Return für unsere Kunden. Ich finde
es... Früh heißt, je nach Offering könnte das schon so ein 50-60-facher Gewinn zum Investment sein oder ist das zu übertrieben?
Ja, absolut. Absolut.
Kann man in das Vehikel noch rein?
Ja, genau. Kann man ex post nochmal zur niedrigen Bewertung einsteigen? Nein, leider nicht. Aber auf der anderen Seite, und das sage ich auch immer unseren Kunden, das Verrückte in Venture ist ja, du investierst ja heute in Firmen, von denen kein Mensch gehört hat. Und das Problem, so ein Early-Stage-Venture, jetzt sagen alle, ja toll, wenn ich bei Anthropic dabei gewesen wäre. Vor 4 Jahren hat der Kunde wahrscheinlich gesagt, Anthro was? Was machen die? Warum kann das was? Und so weiter. Und das ist, Venture ist wirklich spannend in der Hinsicht. Ja. Also von daher, ich finde das eine extrem spannende Entwicklung. Ich meine, jetzt kommen ja 3 plus Klopper auf einen Schlag. Wir haben ja Anthropic, wir haben ja OpenAI und SpaceX. Wir haben auch SpaceX. Also da würde ich sagen, ich hatte neulich mit Pip Klöckner auch dazu diskutiert. Also er ist sehr skeptisch gewesen, was SpaceX angeht. Kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Also das ist schon mehr ein Sammelsurium an verschiedenen Unternehmen, die da unter einer Haube gepackt sind. Aber ich glaube, die Tatsache, dass diese großen Modellentwickler jetzt an die Börse gehen, wird auf jeden Fall nochmal zusätzliche Dynamik im Markt bringen, weil sie auch die Möglichkeit bekommen werden, natürlich dann mit den Aktien, die sie dann haben, natürlich nochmal viel akquisitiver auch unterwegs zu sein. Sie akquirieren ja mit dem Börsengang nicht nur die Möglichkeit, frühe Investoren de facto rauszukaufen oder auszutauschen, sondern bekommen ja auch selber eine Währung, die sie dann für das weitere Wachstum einsetzen können. Und das machen ja auch gerade amerikanische Firmen sehr, sehr gut und sehr, sehr aktiv. Also ich finde das für die Venture-Industrie auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass dieses ganze Thema Exits so ein bisschen abgeflacht war. Und ich glaube, da wird das Signal, dass ein paar wirklich große Firmen an den Markt gehen und sich da hoffentlich auch gut entwickeln, wird da nochmal einen positiven Push geben in die Richtung.
Spannend, vielen Dank. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du vielleicht mal fast aus Versehen CEO von Al Jazeera geworden wärst in Katar, in Doha. Das fand ich verrückt. Ich finde den arabischen Raum super interessant, versuche den zu verstehen, habe den Koran durchgelesen. Wie kamst du dazu? Ich hätte schon gedacht, dass das so eine Managementstelle bei Al Jazeera, da muss man schon tief verheiratet sein in die Gegend.
Naja, es war Al Jazeera Englisch, also deren internationaler Kanal. Nein, für mich war das eigentlich eine ganz tolle oder vermeintlich ganz tolle Opportunität, weil ich habe ja Arabistik studiert und Orientalistik und von daher teile ich deine Faszination für den arabischen Raum absolut und seit meinen späten Teens eigentlich. Und dann habe ich lange in den Medien gearbeitet und dann kam halt diese Möglichkeit, das so ein bisschen zu kombinieren und das in einem Umfeld zu machen, was zumindest damals, glaube ich, auch eine ganz interessante Mission verfolgt hat, weil die Mission von Al Jazeera Englisch war ja im Grunde genommen auch so ein Blick, du hattest es vorhin erwähnt, so ein Scheinwerfer auf die Perspektive des globalen Südens zu werfen. Und das fand ich und finde ich auch noch heute, ist eigentlich eine gute Sache, weil ich glaube, gerade bei Nachrichten ist es extrem leicht zu vergessen, wie unglaublich eng und myopisch da unsere Sicht ist. Also von daher wäre das, es hat aus verschiedensten Gründen, die jetzt wahrscheinlich zu weit führen, dann in letzter Sekunde leider nicht geklappt. Aber ich war quasi da kurz davor, mit Kind und Kegel da hinzuziehen und fand das eine tolle Opportunität. Und das war ja auch so die Frühphase oder das erste Instrument, mit dem Katar auch seine eigene Relevanz über die sehr engen, kleinen Grenzen des ja mini-eigenen Landes hinaus so ein bisschen beweisen wollte. Total. Und das haben sie ja seitdem, vor allen Dingen auch im Bereich Sport, ich meine, wir haben es ja letzte Woche gesehen, im Bereich Sport extrem erfolgreich gemacht. Und ich finde also, man kann da sicher den einen oder anderen Kritikpunkt haben, was die Menschenrechte, die LGBT-Situation etc. angeht. Aber jetzt mal objektiv und nüchtern betrachtet, finde ich das schon beeindruckend, was die da an Relevanz auch international gewonnen haben, trotz ihrer relativ obskuren geografischen Location.
Spannend. Du hast Arabistik studiert. Was lernt man in Arabistik? Was sind so die 2, 3 Bullet Points, die man da lernt?
Naja, du hast natürlich einmal die literarische Geschichte und die Sprache, aber ich habe auch sehr, sehr viel Politik natürlich
studiert. Sprichst du Arabisch?
Ja, jetzt würde ich sagen beschränkt, weil es halt auch schon leider viele, viele Jahre her ist. Aber ja. Ich habe damals ganz gut Arabisch gesprochen. Wobei bei Arabisch muss man natürlich auch sagen, das ist so eine Sprache, die hat so viele verschiedene Dialekte, dass das marokkanische Arabisch mit dem saudischen Arabisch nicht so wahnsinnig viel gemein hat. Aber ich habe ganz gut libanesisches Arabisch damals gesprochen. Habe es mittlerweile leider fast vollständig verlernt. Aber ich habe auch viel natürlich Politik und Geschichte des Nahen Ostens studiert und muss da leider sagen, dass der Optimismus, was gerade so den westlichen Nahen Osten anging, damals zu meiner Studienzeit in den, was war das, Mitte 90ern, leider fast höher war als heute. Also das ist so ein bisschen traurig zu sehen. Damals ging es über die wirtschaftliche Entwicklung, über die Demokratisierung, über die wirtschaftliche Öffnung auch. Und ja, da hat sich in den letzten 30 Jahren nicht so wahnsinnig viel Positives leider entwickelt.
Interessant. Aber grundsätzlich das Interesse dafür finde ich super interessant. Hab auch nicht gewusst, dass du dann im Zuge des Studiums auch Arabisch gelernt hast. Das waren noch mal ein paar spannende Fakten, die ich persönlich noch mal sehr interessant fand. Christian, toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel gelernt. Gibt es noch eine Sache, die ich dich hätte fragen sollen, wo du sagst, das ist eigentlich im Grunde das, was mich den ganzen Tag gerade bewegt und du hast da gar nicht drauf gefragt, Christoph?
Eigentlich nicht. Ich meine, du hast die großen Themen angesprochen. Ich glaube, jeder ist heute von natürlich gerade vom Thema KI auch beeinflusst. Und ich glaube, jeder, der sagt, es ist für ihn kein Thema, hat da wahrscheinlich was verpasst. Aber ich glaube, es gibt noch viele andere Sachen, die einen gerade so im geschäftlichen Umfeld natürlich betreffen. Das ist eine extrem spannende Zeit.
Was wäre ein Low-Friction-Testballon, dem die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Liquid oder NXT ausprobieren könnten? Was sozusagen die einfachste Möglichkeit, euch zu erleben?
Ja, ich glaube, die einfachste Möglichkeit, uns zu erleben, ist vielleicht einmal mit einem unserer Berater zu sprechen. Also ich kann jetzt, das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, jeder, der dir sagt, es gibt die eine universelle Anlagelösung, die für alle richtig ist, der versteht sein Geschäft nicht, weil also wir glauben wirklich auch philosophisch total daran, it depends. Ja, also es gibt nicht gut und schlecht, es gibt nicht falsch und richtig, es gibt nur passend für dich. Und was ich immer sage, ohne irgendwelche Verpflichtungen, wenn jemand sich interessiert, einfach mal besser zu verstehen, was Private Equity macht, was Venture Capital macht, wie man vielleicht auch im Kapitalmarkt anders investieren kann. Entweder auf unsere Webseite gehen oder bei tiefergehendem Interesse einfach mal mit einem unserer Betreuer sprechen. Wir sind, das ist auch das ganz Schöne an der Vermögensverwaltung, du bist sowieso verpflichtet, dass du den anders vielleicht als eine Bank, dass du dem Kunden nichts andrehst, dass du dem Kunden nichts platzierst, sondern dass du deine Aufgabe ist eigentlich für den Kunden oder den Interessenten die richtige Lösung zu finden. Und wenn die richtige Lösung nicht hast, ist die Antwort dann auch vielen Dank für das Gespräch, aber ich glaube nicht, dass wir ihnen weiterhelfen können. Also von daher würde ich jeden animieren, einfach sich mit diesem Thema in Investments, ob das jetzt bei uns machen oder nicht, tiefer zu beschäftigen und gerade auch diese alternativen Anlagen, Private Equity, Private Debt, Venture, einfach nochmal tiefer zu verstehen, weil das waren Sachen, die lange verschlossen waren und das sind vor allen Dingen auch vielleicht auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer extrem viele spannende Geschichten, die dahinter stecken. Also ich glaube, gerade wenn man wirtschaftlich interessiert ist, wenn man vielleicht innovationsinteressiert ist, stecken hinter so einem Portfolio einfach ganz, ganz tolle Geschichten. Ja, also von Motel One, wenn ich so an unser Portfolio denke, von Motel One bis zu OpenAI und Anthropic, ist da eigentlich für jeden was dabei, wo man sich auch so ein bisschen reinnerden kann und auch oft so ein bisschen bewundern kann, was andere Leute da mit ihren Unternehmen bauen.
Super gut. Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du erzählt hast. Das war Christian Schneider-Seckert von Liquid und wir freuen uns, dass du dazugehört hast. Aber erstmal, genau, Christian, danke, dass du bei uns warst. Viel Erfolg weiterhin.
Danke dir.
Und jetzt freue ich mich, dass du zugehört hast und freue mich natürlich, wenn du dem Podcast ein Abo dalässt, denn wir haben unfassbar viele tolle, spannende, interessante Gäste pro Folge, pro Woche mindestens eine Folge. Einmal im Monat noch eine etwas längere Folge, so ein Deep Dive, den nennen wir Inside Talk. Und wenn du da nichts mehr verpassen möchtest, dann drück jetzt auf Abonnieren. Ich wünsche dir, dass du super durch die Woche kommst. Und dann verabschieden wir uns mit lieben digitalen Grüßen von
Christian
und von Christoph. Tschüss, tschüss.